Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Heute im Studio Jan Hofer.
Guten Abend, meine Damen und Herren, ich begrüße Sie zur Tagesschau. Bei einem schweren Erdbeben sind in Mittelitalien mindestens 120 Menschen ums Leben gekommen. Viele Dörfer wurden zerstört. Die Zahl der Opfer könne noch steigen, erklärte Ministerpräsident Renzi am Abend. Die Bewohner der Bergregion waren im Schlaf überrascht worden. Viele Vermisste werden noch unter den Trümmern der Häuser vermutet. Das Beben hatte eine Stärke von mehr als 6. Das Epizentrum lag bei Norcia in Umbrien. Die Erdstöße waren bis an die Adria und nach Rom zu spüren. Am schlimmsten traf es die Bergdörfer Amatrice und Accumoli.
Manchmal gibt es kurze Momente der Freude. Immer dann, wenn die Rettungskräfte jemanden aus den Trümmern befreien können. Aber wie viele Tote oder auch noch Lebende sich unter den eingestürzten Häusern befinden, weiß zur Stunde natürlich niemand. Darum wird fieberhaft weitergesucht. Die Überlebenden werden in Notlazaretten versorgt oder in Krankenhäuser gebracht. Das Beben heute Nacht erreichte eine Stärke von 6,0. Die Bewohner der Region Marken und Latium, die am schlimmsten betroffen sind, können immer noch nicht fassen, was geschehen ist. Die Leute rannten auf die Straße, das war wie ein Fegefeuer und die Menschen riefen nur Hilfe, Hilfe, Hilfe. Das Haus meiner Großmutter ist völlig zerstört, die Fußböden sind buchstäblich explodiert, die Treppe hat sich komplett verbogen und verschoben. Ministerpräsident Renzi versuchte heute Mittag von Rom aus den Menschen in der Region Mut zuzusprechen. Wir versprechen hier und heute, dass wir niemanden allein lassen. Keine Familie, keine Gemeinde, keine Ortsteile. Machen wir uns an die Arbeit. In den nächsten Stunden können wir es noch schaffen, Menschenleben zu retten. Am frühen Abend kam Renzi in die Region, um sich ein Bild vor Ort zu machen und mit dem Zivilschutz eine Lagebesprechung abzuhalten. Dieser hat inzwischen bekannt gegeben, dass in einigen Dörfern niemand mehr übernachten darf. Die Einsturzgefahr der Gebäude sei zu groß. Zeltstädte werden derzeit aufgebaut, um den Menschen Obdach zu geben.
Zur Situation im Erdbebengebiet, jetzt live aus Accumoli, Ellen Trapp.
Vor ungefähr 10 Minuten hat die Erde hier wieder etwas stärker gebebt. Die Rettungsarbeiten laufen derweil ununterbrochen weiter und werden auch die ganze Nacht noch andauern. Insgesamt sind mehr als 1000 Einsatzkräfte im Einsatz. Einerseits versuchen sie unter den Trümmern noch immer vermisste Leben zu bergen und hier zählt jetzt jede Minute. Und andererseits versuchen sie den evakuierten Menschen hier aus den Bergdörfern eine Notunterkunft zu errichten. Es werden Zeltstädte gebaut, Toiletten werden hierher gebracht, die Wasserversorgung sichergestellt oder Küchen errichtet, damit diese Menschen auch in den kommenden Tagen und Nächten wissen, wo sie bleiben können. Italien ist erdbebenerprobt, nicht zuletzt seit dem großen Erdbeben von L'Aquila im Jahr 2009. Und heute läuft das Krisenmanagement gut. Doch Geologen beklagen, in Italien fehle es an einer Kultur der Vorbeugung. Es müsse im Vorfeld viel mehr getan werden, um solche Erdbebenkatastrophen zu verhindern. Dennoch, die Rettungsarbeiten laufen und viele Opfer hoffen noch immer, dass unter den Trümmern ihre Angehörigen, ihre Vermissten lebend geborgen werden können. Und damit zurück zu Jan Hofer.
Italien wird wegen seiner geografischen Lage immer wieder von Erdbeben erschüttert, oft auch von schweren. So wurde vor 7 Jahren die Stadt L'Aquila in Mittelitalien zerstört. Mehr als 300 Menschen starben. Am Geoforschungszentrum in Potsdam untersuchen Seismologen die Auswirkungen der Plattenbewegungen der Erde, unter anderem für die Regionen Italiens.
Die Seismologen vom Geoforschungszentrum in Potsdam haben Italien ständig im Fokus. Liegt das Land doch in einer tektonisch sensiblen Region. Von Süden her schiebt sich die afrikanische Gesteinsplatte unter die eurasische. Auch gibt es im Norden und Osten zusätzliche Plattenbewegungen. Daraus entsteht ein vielschichtiges Spannungsfeld und die Gefahr von Erdbeben steigt.
Insgesamt sind die Einzelbewegungen im Detail sehr viel komplizierter. Es kommt auch zu Gegenbewegungen. Also wir wissen schon, dass das Beben in den Abruzzen heute Nacht durch eine Dehnung, nicht durch eine Kompression, sondern durch eine Dehnung entstanden ist. Also die Italien wird da gewissermaßen auseinandergerissen, nicht nur zusammengestaucht.
So müssen die Italiener immer wieder mit schweren Beben rechnen. Zuletzt kam es in der Region im Jahr 2009 zu ähnlich heftigen Erdstößen wie heute. Dabei starben mehr als 300 Menschen, rund 70.000 wurden obdachlos und die Stadt L'Aquila wurde schwer zerstört. Eine exakte Vorhersage solcher Erdbeben ist den Seismologen zufolge bisher nicht möglich, trotz eines weltweit geknüpften Netzes an Messstationen und zahlreicher Forschungszentren wie das Potsdamer Institut.
Auf tagesschau.de finden Sie weitere Berichte und eine Bilderstrecke zum Erdbeben in Italien. Außerdem beleuchten wir die Frage, wie Häuser dort erdbebensicher gemacht werden könnten. Altbundespräsident Walter Scheel ist im Alter von 97 Jahren gestorben. Er trat nach dem Krieg in die FDP ein und wurde 1968 ihr Vorsitzender. Damals war Scheel einer der Wegbereiter der sozialliberalen Koalition. 1974 wurde er zum Bundespräsidenten gewählt.
Als Walter Scheel 1974 Bundespräsident wurde, hatte er in den Jahren zuvor als Außenminister und Vizekanzler im Kabinett Brandt bereits die Weichen für staatstragende Veränderungen gestellt. In diese Zeit der sozialliberalen Koalition fielen die Unterzeichnung der Ostverträge mit der Sowjetunion, Polen und der Tschechoslowakei sowie der deutsch-deutsche Grundlagenvertrag von 1972. Am Ende die Basis für die spätere Wiedervereinigung Deutschlands. Die Bundeskanzlerin fand heute in Tallinn ehrende Worte für den Verstorbenen.
Er war ein überaus populärer Bundespräsident, der viele Menschen beeindruckt hat, der Deutschland auch geprägt hat durch seine Bundespräsidentschaft. Er war ein erfolgreicher Außenminister über eine lange Zeit und wir bedauern natürlich, dass Walter Scheel nicht mehr bei uns ist.
Der Sohn eines Stellmachers wurde 1919 in Solingen geboren, hatte nach dem Zweiten Weltkrieg den Weg zur FDP gefunden und alle Ebenen der Politik kennengelernt. Die liberalen Werte waren seine entscheidenden Maßstäbe.
Als Bundespräsident setzte er sich in einer innenpolitisch aufgewühlten Zeit dafür ein, dass Rechtsstaat und freiheitliche Demokratie nicht vor ihren Gegnern kapitulierten.
Vielen ist Walter Scheel als der menschennahe und lebensfrohe Bundespräsident in Erinnerung, der sich nicht scheute, vom gelben Wagen zu singen.
Natürlich ist das sehr an die Grenze herangegangen, dessen, was ein Politiker tun kann.
Seine letzten Jahre verbrachte er in einem Seniorenheim in Bad Krozingen. Er verstarb heute im Alter von 97 Jahren.
Einen ausführlichen Nachruf auf Walter Scheel zeigt das erste um 21.45 Uhr. Im Alter von 75 Jahren ist der SPD-Politiker Henning Foscherau gestorben. Foscherau war von 1988 bis 1997 erster Bürgermeister in Hamburg. Auf Bundesebene war er zuletzt Vorsitzender der Mindestlohnkommission, gab das Amt aber 2015 aus gesundheitlichen Gründen auf. Der SPD-Vorsitzende Gabriel würdigte Foscherau als besonnenen Streiter für sozialen Ausgleich. Die Türkei hat in Nordsyrien eine Bodenoffensive gestartet. Nach Luftangriffen auf das Grenzgebiet rückten türkische Panzer auf die syrische Grenzstadt Jarabulus vor. Der Angriff richtet sich nicht nur gegen die Terrororganisation Islamischer Staat, sondern auch gegen kurdische Rebellen, die selbst gegen den IS kämpfen. Die Türkei will verhindern, dass die Kurden im Norden Syriens ihre Machtposition ausbauen.
Türkische Panzer überqueren die Grenze nach Syrien. Explosionen in Jarablus. Mittlerweile sollen Rebellenkämpfer der Freien Syrischen Armee das Zentrum der Stadt erreicht haben. Jarablus ist der letzte syrisch-türkische Grenzübergang, der noch vom sogenannten Islamischen Staat gehalten wird. Hier verläuft eine wichtige Nachschublinie der Terrormiliz. Ein Verlust der Stadt wäre für sie eine schwere Niederlage. Jarablus ist zugleich einer der wenigen Orte an der Grenze, die nicht in der Hand der syrischen Kurden sind. Die Rebellen der Freien Syrischen Armee aus Azaz sollen den IS vertreiben und so verhindern, dass die Kurden direkt an der Grenze ein zusammenhängendes Territorium schaffen. Darum waren vor wenigen Tagen FSA-Kämpfer in Nordsyrien aufgebrochen, um auf der türkischen Seite der Grenze geschützt Richtung Jarablus vorzurücken. Für die Rebellen und ihre türkischen Unterstützer ging es auch darum, den Kurden und ihren YPG-Milizen zuvorzukommen, denn die Kurden sind Jarablus schon sehr nahe. Vor zwei Wochen befreiten sie die Stadt Manbij vom IS, nur 40 Kilometer südlich. Syriens Kurdenmilizen waren im Kampf gegen die Terrormiliz bislang besonders erfolgreich. Sie erhalten Unterstützung vor allem von den USA. Doch jetzt geraten die Kurden unter Druck. Denn die Vereinigten Staaten haben offenbar auch die Türkei bei ihrem heutigen Angriff auf Jarablus mit Luftschlägen und Militärberatern unterstützt. Es scheint, als hätten sich sowohl die Türkei als auch die USA zu einer neuen Strategie in Syrien entschieden.
Die türkische Offensive war auch Thema bei einem schon länger geplanten Besuch von US-Vizepräsident Biden in Ankara. Die USA hatten bislang die kurdischen Rebellen unterstützt, zeigten jetzt aber Verständnis für die Vorbehalte der Türkei. Belastet wird das Verhältnis zu Washington auch durch die Forderung der Türkei, den in den USA lebenden Prediger Gülen auszuliefern. Ankara beschuldigt ihn, hinter dem Putschversuch vor 5 Wochen zu stecken.
Die Großoffensive Schutzschild Euphrat der türkischen Armee auf syrischem Gebiet begann frühmorgens. Gegen wen sie gerichtet ist, macht Präsident Erdogan klar. Die Terrororganisation IS und die Milizen syrischer Kurden gefährden die Sicherheit unseres Landes. Deshalb haben wir diese Militäroperation gestartet. Nur wenige Stunden später traf US-Vizepräsident Biden in Ankara ein. Ein Besuch, der die amerikanisch-türkische Freundschaft bekräftigen sollte. Joe Biden sicherte dem türkischen Ministerpräsidenten Yildirim die volle Unterstützung der USA bei dieser Militäroperation zu und warnte gleichzeitig die mit Washington verbündeten syrischen Kurden. Wir haben den syrischen Kurden klargemacht, dass sie sich auf das Gebiet östlich des Flusses Euphrat zurückziehen müssen. Und dass sie unter keinen Umständen von den USA weiter unterstützt werden, falls sie sich nicht daran halten. Als Angriff auf die türkische Demokratie verurteilte Joe Biden den Putschversuch Mitte Juli. Der Auslieferungsantrag der Türkei für den in den USA lebenden Prediger Fethullah Gülen werde geprüft. Ihn beschuldigt die türkische Regierung als Drahtzieher des Putsches. Biden betonte jedoch, kein US-Präsident hat die Befugnis, irgendjemand auszuliefern. Dazu ist nur ein amerikanisches Gericht autorisiert. Die Türkei und die USA, Seite an Seite, demonstrieren ihre Freundschaft, auch wenn viele Beobachter darin eher ein Zweckbündnis sehen.
Die Bundesregierung hat ihr überarbeitetes Konzept zum Schutz der Bevölkerung in Krisenfällen beschlossen. Dabei geht es um Planungen von Bund, Ländern und Behörden, etwa im Fall einer Terrorattacke oder eines Cyberangriffs. Schon im Vorfeld viel diskutiert wurde die Aufforderung, Wasser- und Lebensmittelvorräte anzulegen. Kritiker sprachen von Panikmache. Innenminister de Maizière wies das zurück. Das Konzept sei seit längerem in Arbeit und habe nichts mit aktuellen Terrorgefahren zu tun.
Die Leitwarte des Wasserwerks Tegel. Von hier wird nicht nur der Bundesinnenminister, sondern halb Berlin mit Trinkwasser versorgt. Strom, Wasser und Computersysteme. Die moderne Infrastruktur sei am verwundbarsten, analysiert Thomas de Maizière in seinem neuen Zivilschutzkonzept. Größte Gefahr seien nicht mehr feindliche Panzer, sondern Computerviren und Cyberattacken.
Ich kann mir vorstellen, dass es Gruppen oder Staaten oder eine Mischung von Gruppen und Staaten gibt, die ein Interesse daran hätten, mal auszuprobieren, wie resilient, wie anpassungsfähig die deutsche Gesellschaft ist im Blick auf die Abhängigkeit von der Stromversorgung.
Die Berliner Wasserbetriebe können ihre Pumpen daher notfalls mit Dieselmotoren betreiben. Deutschlandweit gibt es bereits rund 140 Krisenlager für Diesel und Benzin. Außerdem arbeiten Bund und Länder an einem Notstromkonzept für eine Minimalversorgung. Schon heute müssen große Versorger Cyberattacken melden. Doch das reiche nicht, so Experten.
Die kleinen, die ganzen Stadtwerke sind davon ausgenommen, weil die einfach nicht groß genug sind. Insofern muss man da schon sich fragen, was es bringen soll.
Auch die Bevölkerung ist gefordert. Ein Drittel der meist ehrenamtlichen THW-Kräfte soll innerhalb von 24 Stunden flächendeckend einsetzbar sein. Und jeder Bürger soll zu Hause vorsorgen, etwa mit 10 Flaschen Wasser pro Person.
Die stabile Konjunktur, die gute Lage auf dem Arbeitsmarkt und die niedrigen Zinskosten haben dem deutschen Staat im ersten Halbjahr einen Milliardenüberschuss beschert. Wie das Statistische Bundesamt mitteilte, nahmen Bund, Länder, Kommunen und Sozialversicherungen 18,5 Milliarden Euro mehr ein als die Ausgaben. Knapp die Hälfte des Überschusses entfiel auf den Bund.
Im Süden Thailands hat es erneut einen Bombenanschlag gegeben. In der Stadt Pattani wurden 2 Sprengsätze in der Nähe eines Hotels gezündet. Eine Hotelangestellte kam ums Leben. 29 Menschen wurden verletzt. Wer den Anschlag verübt hat, ist noch unklar. Erst vor knapp 2 Wochen waren bei einer Anschlagsserie in mehreren Orten Thailands 4 Menschen getötet worden.
Steffi Jones ist neue Bundestrainerin der Frauenfußballnationalmannschaft. Die 43-jährige ehemalige Nationalspielerin übernahm das Amt von Silvia Knight, mit der das Team zuletzt in Rio olympisches Gold holte. Sie wolle an Knights Erfolge anknüpfen, so Jones auf ihrer ersten Pressekonferenz, aber mit eigener Handschrift. Ziel sei es, im kommenden Jahr die Europameisterschaft zu gewinnen. Und hier die Lottozahlen. 6, 14, 16, 35, 42, 48, Superzahl 2. Diese Angaben sind wie immer ohne Gewähr. Weitere Gewinnzahlen finden Sie auf tagesschau.de und im ARD-Text ab Tafel 580. Und nun die Wettervorhersage für morgen Donnerstag, den 25. August.
Ein ausgedehntes Hoch sorgt von Spanien bis nach Polen für trockenes und sonniges Hochsommerwetter. Heute Nacht ist es sternenklar, bevor sich vor allem im Süden an Flüssen und Seen einzelne Nebelfelder bilden. Die lösen sich am Morgen aber rasch auf, dann gibt es von den Küsten bis zu den Alpen reichlich Sonnenschein. In der Nacht kühlt es in einigen Städten des Ruhrgebiets nicht unter 20 Grad ab, im Bayerischen Wald bis auf 9 Grad. Morgen werden an der Ostsee bei Seewind 23, sonst hochsommerliche 28 bis 35 Grad erreicht. Am Freitag wenig Änderung, im Nordwesten ein paar Wolken, aber trocken. Samstagnachmittag sind hier einzelne Hitzegewitter möglich, am Sonntag im Westen und Norden auch heftige Gewitter. Sonst bleibt es weiter sonnig und heiß.
Um 22.30 Uhr hat Pina Atalay diese Tagesthemen für Sie. Wappnen gegen Cyberangriffe, der neue Zivilschutzplan der Bundesregierung und ein Jahr, wir schaffen das. Gemischte Bilanz in der Flüchtlingspolitik. Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend.